Moment. Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung, hier wiederum einmal sprechen zu dürfen. Und bei dir, liebe Petra, bedanke ich mich für die freundlichen, ja schmeichelhaften Einführungsworte. Ich bin sehr gerne in Darmstadt. Wenn man von meiner Heimatuniversität absieht, ist Darmstadt, die Technische Universität Darmstadt, die Hochschule in Deutschland, mit der mich am meisten verbindet. Und deswegen freue ich mich heute hier einen Vortrag über Rousseau gezwungenermaßen zu halten. Der echte Rousseau. Also ich war eben ein bisschen freundlich, jetzt wird's unfreundlich, weil ich über den echten Rousseau spreche. Das Wörtchen echt kann man nicht ohne semantische Beschädigung in Anführungszeichen setzen. Ich tat es, um auf eine Beschädigung der Authentizitätssemantik beziehungsweise deren Paradoxien in den Schriften von Rousseau aufmerksam zu machen. Wer vom echten Rousseau in Anführungszeichen redet, der hat nicht nur eine Distanzierung in sein Reden eingebaut, sondern er insinuiert auch, dass das Leben einer Person mit Authentizitätsemphase auch nicht anders in Erscheinung treten kann, denn als ein Leben in Anführungszeichen, nämlich als ein Zitat. Ein Zitat eines einst gelebten und nun beschriebenen Lebens, nicht das eines sich lebenden Lebens. Nun, wie Sie vielleicht erwarten werden, werde ich in einer kurzen Passage über die Confession beginnen, was aber nicht besonders interessant sein wird, weil unter der generellen Vermutung, dass Bekenntnisse eine Untergattung der Gattung Lügenmärchen sind, dieses auf die schale Trivialität hinausliefe, auch den Confessions von Rousseau nachweisen zu wollen, dass sie uns nicht den echten Rousseau liefern. Darum aber, um eine Demaskierung des Kritikers der Maskierungen, wird es also nicht gehen können. Das Leben eines Herrn Rousseau kann dabei keine Rolle spielen, insbesondere auch nicht die Frage, ob dieser am Ende seines Lebens verrückt geworden sei, wie schon die Zeitgenossen meinten und wie mir ein Kollege, als ich davon sprach, dass ich diesen Vortrag halten werde, noch einmal bestätigte. Der am Ende sei er ja wohl verrückt geworden. Aufgabe eines Psychiaters mag es sein, Texte als Ausdruck einer kranken Seele zu lesen. Und auch die Texte von Rousseau fordern ja beharrlich dazu auf, sie als Ausdruck einer Seele zu lesen. Aber eine philosophische Lektüre ist etwas anderes. Sie bezieht sich auf den Text und auf die im Text entfalteten Argumente und selbst die Authentifizierungsgeste ist nichts anderes als ein Zeichenkomplex in einem Text. Gehen wir also zunächst, wie angekündigt, von den Bekenntnissen beziehungsweise zu dem zu Eingang des 8. Buchs erwähnten Briefes an Malesherbes vom 12.01.1762 ein. Dort heißt es über das berühmte Erweckungserlebnis von 1749, ich zitiere auf Deutsch, auf einmal fühle ich, dass mein Geist von 1000 Lichtern geblendet wird. Ganze Massen lebhafter Gedanken stellen sich ihm mit einer Gewalt und in einer Unordnung dar, die mich in eine unaussprechliche Verwirrung versetzt. Mein Kopf ergreift ein Schwindel, welcher der Trunkenheit gleicht. Ein heftiges Herzklopfen beklemmt mich, hebt meine Brust empor. Da ich gehend nicht mehr atmen kann, lasse ich mich am Fuß eines Baumes am Wege hinsinken und bringe eine halbe Stunde dort in einer Bewegung zu, dass ich beim Aufstehen den ganzen Vorderteil meiner Weste mit Tränen benetzt finde, ohne Gefühl zu haben, dass ich welche vergoss. So ward ich, als ich am wenigsten daran dachte, beinahe ohne es zu wollen, zum Schriftsteller. Zitat Ende. Wer ist nicht gerührt oder wenigstens berührt von dem tiefen Ausdruck tiefster Empfindungen eines Mitmenschen, der sich in diesen Text entäußert hat? Hier kommen doch wohl die echten Gefühle einer empfindsamen Seele zum Ausdruck und werden zum Quell, zum Ursprung eines Textes. Die Echtheit im Text, dieser prätendierten Echtheit des Ausdrucks eines Gefühls mitsamt dem unbemerkten Tränenfluss ist die Gestalt, wie echte Texte entstehen. Schreiben ist wie jener Tränenfluss, nicht nur ungewollt, sondern sogar unbemerkt. Von dieser Szene war noch Kassierer so beeindruckt, dass er schrieb, ich zitiere Kassierer, die innere Wahrhaftigkeit dieser Schilderung drängt sich unmittelbar auf. Und ihr gegenüber verliert Diderots Bericht, dass er es gewesen sei, der im Gespräch Rousseau auf den Grundgedanken der Abhandlung über die Preisfrage der Akademie von Dijon eingegeben habe, jedes Gewicht. Es kann sich hier nur um ein Missverständnis Diderots oder um eine Gedächtnistäuschung handeln. Ende des Zitats von Kassierer. Stutzig sollte einen vielleicht schon machen, dass der Protagonist jener Textpassage, jener sich bekennende Rousseau, zwar den Tränenfluss nicht bemerkt, aber die genaue Dauer in Viertelstunden oder halben Stunden angeben kann. Diese von ihm später noch in den Dialog Rousseau, Juge de Jean-Jacques als echt authentifizierte Urszene ist der Urquell rousseauscher Textualität. Und in diesem Sinne, einer Urszene als Urquell der Textualität, hat man Rousseau lange gelesen. Oder anders gesagt, der Text präpariert eine Leserposition, die dem Text als Gefühlsausdruck folgt. Nur leider ist es nicht so. Wie zuletzt noch Ralf Kurnersmann ausgeführt hat, ist die Szene bis in Einzelheiten eine Kopie einer entsprechenden Szene in Confessiones von Augustin. Die Echtheit der augustinischen Erweckungsszene, sollten wir misstrauen, sagt die Augustin-Forschung. Sollten wir also der Rousseauschen nicht auch misstrauen? Diese desillusionierende Feststellung einer Kopie legt wenigstens zwei mögliche Interpretationen nahe. Die erste läuft darauf hinaus, dass Rousseau in Ermangelung des echten Gefühls schlicht abschreiben musste, was ein anderer beschrieben hatte, ohne dass man diesem freilich zwangsläufig den Ursprung echter Gefühle zuschreiben müsste. Diese Interpretation begibt sich also in eine sich fortschreibende Textwelt von Gefühlsfiktionen. Moralisierer könnten an dieser Stelle versucht sein, Rousseau die Maske der Authentizität vom Gesicht zu reißen, um den nicht nur Notenkopisten zu entlarven. Aber abgesehen von der generellen Unglaubwürdigkeit der Maske des Demaskierers ist Rousseau durch ein Moralisieren nicht zu entlarven, hat er doch den Gestus moralisierender Selbstentlarvung in seine Bekenntnisse immer schon eingebaut. Moralisierende Demaskierer laufen bei ihm offene Türen ein. Die zweite Interpretation ist gnädiger. Sie unterstellt, dass ein gewisser Rousseau die angelesenen Gefühle in der von ihm beschriebenen Szene wirklich gehabt habe, also in sich reproduziert habe, was er vorher gelesen hatte. Ist also Rousseau der Mensch, ein Textplagiator oder ein Gefühlsplagiator? Aber diese beiden Interpretationsalternativen sind nicht exklusiv. Nicht exklusiv sind sie genau dann, wenn man nicht von dem Menschen Rousseau ausgeht, sondern wenn man von dem Text ausgeht, von der Einheit eines Werks, das wir mit dem Namen Rousseau belegen. Dann ist nicht die Frage, ob er abgeschrieben hat oder abgefühlt, sondern was genau dieser Text sagt. In diesem Sinne hat Martin Rang beispielsweise darauf hingewiesen, dass Rousseau den Emile nicht deswegen schrieb, weil er so kinderlieb war. Auch wenn er später in der 9. der Reverie zwar zugesteht, die eigenen Kinder ausgesetzt zu haben, aber dennoch der kinderliebste Mensch der Welt gewesen zu sein, sondern er hat den Emile geschrieben, weil er Locke und Condillac gelesen hatte und daraufhin sein Erziehungsprinzip aufgestellt hat. Und das könnte man dann den anderen Schriften auch noch zeigen. Viel stärker als die Texte selbst deklarieren, sind sie nicht unvermittelter Ausdruck einer empfindsamen Seele, sondern Texte unter Texten und können genau auf dieser Ebene verstanden und auf ihren philosophischen Wert, zum Beispiel auf den Wert eines Authentizitätsanspruchs hin geprüft werden. Wären alle diese Texte nicht Reflexionsresultate, sondern reines Herzensdiktat, wären sie nicht von philosophischem Interesse, sondern allenfalls von einem psychopathologischen oder vielleicht auch von einem geistesgeschichtlichen. Und deshalb sollen sie im Folgenden in den Blick genommen werden als Texte unter Texten unter dem Aspekt der Einheit des Werks und dessen philosophischen Implikationen und nicht als Symptome eines misslungenen Lebens. Oder wie Bergelin gesagt hat, il faut que la vérité de la pensée ne soit pas ruinée par l'auteur lui-même. Also die Wahrheit des Gedankens soll nicht durch den Autor ruiniert werden. L'œuvre est plus solide que son auteur. Das Werk ist beständiger als sein Autor. Und als Leitproblem dient dabei die allein philosophische Frage der Echtheit des der Relevanz des Echtheitspostulats, das die Texte aufstellen und für sich als erfüllt deklarieren. Ich greife dazu im Folgenden drei Textbeispiele heraus. Ein frühes, nämlich den Brief an D'Alembert über das Theater, den ganz späten Text der Reverie und den, der vielleicht am wenigsten im Verdacht einer Echtheitsemphase zu stehen scheint und der es mir dann auch am schwierigsten machen wird, nämlich den Contrat social. Zunächst also zum Brief an D'Alembert. Dieser Brief ist veranlasst durch den Artikel Genf, den D'Alembert in der Enzyklopädie platziert hatte. Er hatte darin der Stadt Genf empfohlen, ein Theater einzurichten. Der ganze Brief, und das ist ein ganzes Buch, spricht gegen diese Empfehlung. Rousseau hält diese Empfehlung für so verführerisch gefährlich, wie er sagt, dass er sich aus einer durch wahre Moral abgesicherten Redeposition dazu verpflichtet fühlt, die Wahrheit über ein Theater in Genf zu sagen. Denn es ist kein vain babil de philosophie, also kein leeres philosophisches Geplauder oder Geschwätz, sondern une vérité pratique, important à tout un peuple, eine praktische Wahrheit, die für ein ganzes Volk wichtig ist. So versichert das Vorwort. Geschrieben sei der Brief, so sagen die Confessions später, in der Kälte des Dezember 1757, ohne Schutz vor Kälte, Schnee und Eis, sans autre feu que celui de mon cœur, ohne irgendein anderes Feuer, als das dem Herzen entsprungen sei. Das beteuerte gleichwohl, trotz dieses Feuers seines Herzens, beteuert er, j'ai dit froidement la vérité. Ich habe mit aller Kälte die Wahrheit gesagt. Die Kälte resultiere daraus, dass die antirhetorische Rhetorik des Textes, sagt die antirhetorische Rhetorik des Textes, weil sein Autor, Rousseau sagt ma plume, also meine Feder, die Fähigkeit zur Gefälligkeit verloren habe. Und obwohl der Brief rhetorisch ein Brief an eine einzige Person, nämlich D'Alembert, ist, lässt er zugleich keinen Zweifel, dass er an die Öffentlichkeit gerichtet ist. Trotzdem leugnet er, dass er andere überzeugen wolle, sondern nur seine eigenen Gedanken erläutern. So betont er etwa, je dis naïvement mes sentiments, mes opinions, quelque bizarre, quelque paradoxe qu'elles puissent être. Je n'argumente ni ne prouve, parce que je ne cherche à persuader personne, et que je n'écris que pour moi. Ich habe nur für mich geschrieben und ich will niemanden überzeugen. Jede Rücksicht auf einen Leser wäre ein Authentizitätsverlust, schreibt er, ich füge hinzu, für seine Leser. Die starke rhetorische Komponente der rousseauischen Schriften zielt denn auch eher darauf, den Leser zu verstricken, als ihn zu überzeugen. Heinrich Meyer sagt sogar, über die stark bekenntnishaft auftretenden Reverie, ich zitiere Meyer, die Reverie haben mit allen anderen Büchern gemeinsam, dass der Weg zu ihrem Verständnis über das Verständnis ihrer Rhetorik führt. Zitat Ende. Nun zum Inhalt. Wenn ein Mensch, vermutet Rousseau, sich für die Handlungen in erfundenen Geschichten begeistert oder über imaginäres Leid in Tränen ausbricht, dann wird er sich umso weniger für seine wirklichen Mitmenschen interessieren. Theatralität ist definiert durch die Nicht-Identität von Repräsentationsakt und repräsentiertem Akt. Das echte Leben dagegen lebt diese Identität. So sagt Rousseaus Text, der doch nicht anders kann, als genau diese Nicht-Identität zu performieren, als Text nämlich. Das steigert sich noch, wenn er nicht nur die Genfer, sondern die Bergbauern des Neuenburger Jura zum Maßstab eines Lebens in Echtheit wählt. Das Theater ist die Welt des Scheins und der unechten, bloß gespielten Gefühle. Das einfache Leben aber ist die Welt der Wahrheit und der Moral. Aber kann der Text diese Botschaft entfalten, ohne selbst Fiktionen zu entwickeln? Die Fiktionen des einfachen und moralischen Lebens? Zwar erklärt der Text ganz zu Beginn dir froidement la vérité, aber er tut es nicht. Denn nicht die Kälte der Wahrheit, sondern die Wärme der Moral sind sein Fluidum. Er besiedelt seine Fiktionen mit erfundenen, echten Menschen, so wie er sie sich wünscht, weil es in der Wirklichkeit eben keine echten Menschen mehr gibt. Er besiedelte sie, wie er in dem Brief an Malesherbes bekennt, mit Être selon mon cœur, also Wesen, die meinem Herzen entsprechen. Er spielt mit diesen Kindern seiner Fantasie, comme si ces êtres existaient réellement. Ils existent pour moi, qui les ai créés. Also diese existierten wirklich, weil ich sie geschaffen habe. Schon im Vorwort des Briefes über das Theater benennt Rousseau den zentralen Grund seiner Ablehnung. Das Theater ist ein Amüsement. Und jedes nicht zugleich nützliche Amüsement ist von Übel. Denn das Leben ist zu kurz und daher die Zeit zu kostbar, als dass man es mit Amüsements vergeuden sollte. Die Freude des Menschen entspringt aus seiner eigenen Natur, aus seiner Arbeit und aus seinen Beziehungen zu seinen Mitmenschen. Das Tätigsein macht den Menschen aus und der echte Mensch findet Inaktivität unerträglich. Nur wenn der Mensch mit sich selbst unzufrieden ist, dann vergisst er diese natürlichen Freuden und verspürt das Bedürfnis nach einem für seine Natur unnatürlichen, fremden Amüsement. Wenn man ins Theater geht, ist man nur scheinbar in Gesellschaft. In Wirklichkeit ist dort jeder von den anderen Zuschauern isoliert und zur Inaktivität verdammt. Dort vergisst man seine Freunde, seine Nachbarn und richtet sich auf erdachte Figuren aus, um deren Schicksale zu beweinen. Da sitzt dann eine kleine Schar von Menschen bei einer Aufführung im Dunkeln, furchtsam und schweigsam. Dieses Arrangement des Theaters befördert die Ungleichheit und den knechtischen Geist. Oben agieren die Schauspieler in dubioser Weise, unten sitzt das zur Inaktivität verurteilte Publikum. Das ist eines freien Volkes unwürdig. Anstelle dieser Inszenierung propagiert Rousseau nun die öffentlichen Feste. Wie laufen diese ab? In der Mitte eines Platzes versammelt sich um eine mit Blumen umkränzte Säule das Volk und schon hat man ein Fest. In einem solchen Fest gibt es keinen Unterschied zwischen Schauspielern und Zuschauern. Alles ist echt. Spiel und Realität fallen in eine Einheit zusammen. Es herrscht reine Freude, echte Gefühle gemäß der Natur beherrschen diese Szene. Ein beständiges Glück ist ihr Merkmal statt der leeren Vergnügungen in der Stadt. In dieser, notabene, literarischen Fiktion eines Festes der Unmittelbarkeit unter Ausschluss jeglicher Repräsentation zeigt sich die zum Scheitern verurteilte Illusion einer Repräsentation der Freiheit von Repräsentation. Die für unser Thema entscheidende Passage des Briefs schließt sich an, als Rousseau die moralische Verdächtigung der Schauspieler, in der auch die Schauspielerinnen den Prostituierten gleichstellt, verlässt und nach dem Wesen des Schauspielertums fragt. Deren Kunst ist die Verstellung, in der er auch ist die Kunst Verstellung, nämlich einen anderen als den eigenen Charakter anzunehmen, etwas anderes zu scheinen, als man ist, zum Beispiel kalten Blutes die Leidenschaft zu spielen. Und das Ganze tut er horribile dictu für Geld. Also ist der Charakter eines Schauspielers eine Mischung aus Niedrigkeit, Falschheit, Lächerlichkeit und Unwürdigkeit. Und ganz wichtig ist dann die Unterscheidung eines Redners oder eines Predigers von einem Schauspieler. Der Redner produziert sich in seiner Rede. Er reiht sich nicht in ein Schauspiel ein. Er steht für sich selbst. Er spielt nur seine eigene Rolle, spricht nur in seinem Namen. Er sagt nur oder sollte nur sagen, was er denkt. Der Mensch und die Person sind identisch. Dagegen zeigt der Schauspieler auf der Bühne andere Gefühle als seine eigenen. Er sagt nur, was man ihn sagen lässt. Oft verkörpert er ein chimärisches Wesen. Er lässt den Menschen in sich verschwinden. Dann zeichnet er, noch einmal gehe ich jetzt darauf ein, die Menschen, die in Echtheit leben. Es sind einfache und arbeitsame Menschen, die ihre Freiheit nicht missbrauchen, weil zwischen den Menschen absolute Transparenz besteht. Die einfachen Menschen sind sinnreiche und erfinderische Menschen. Ein Theater würde diese einfache, sittliche Liebe zur Arbeit gefährden und die Menschen dazu bringen, zu ersinnen, wie man ohne viel Anstrengung zu Geld kommen kann. Das Theater verwandelt diese einfache Sittlichkeit in eine metaphysische Chimäre, indem es einen Theaterjargon an die Stelle einer Tugendpraxis setzt. Sie macht dergestalt aus Hausmütterchen kleine Mätressen. Und jetzt komme ich auf die Geschlechterrollen, die Rousseau vorgesehen hat. Die Natur hat es so gewollt, dass Männer mutig, Frauen zurückhaltend seien. Die Länder sind die tugendhaftesten, wo man wenig von den Frauen spricht. Und diejenige Frau ist die ehrenhafteste, über die man am wenigsten spricht. Die Unscheinbarkeit, in allen Nuancen des Wortes verstanden, zeichnet die Frauen aus. Frauen guter Sitten leben daher zurückgezogen im Heim. Ihre Würde ist die Bescheidenheit. Ich zitiere: Toute femme qui se montre se déshonore. Jede Frau, die sich zeigt, entehrt sich. Die Frauen im Jura aber sind schüchtern und bescheiden. Ein einziges Wort lässt sie erröten. Vor Männern schlagen sie ihre Augen nieder und schweigen. Ganz anders als in den Städten. Zitieren wir zum Abschluss noch einen Höhepunkt dieser Hinsichten auf die Frau. Si elle a un mari, que cherche-t-elle parmi les hommes? Wenn sie verheiratet ist, was sucht sie dann unter Männern? Dass dieses Bild ein Traum von Rousseau ist und nicht den Tatsachen selbst im Schweizer Jura entsprach, wird wenig später deutlich, wenn er nämlich selbst davon spricht, dass man die Frauen dazu erziehen müsse, so zu sein. Denn, jetzt kommt er zu seinem eigentlichen Thema zurück, es gibt kein schöneres, wörtlich Schauspiel, als das einer Familienmutter, umgeben von den Kindern, die Hauswirtschaft regelnd, den Mann umsorgend und ihm ein glückliches Leben bietend. Hier sehen wir, was ein Schauspiel sein sollte. Echt und ohne Prätension von etwas anderem als dem echten, einfachen Leben. Und so sei auch das Leben in der theaterfreien Stadt Genf ein wunderbares Schauspiel allseitiger Geschäftigkeit und Bewegtheit ohne Scheinhaftigkeit. Das Schauspiel und das Leben fallen hier zusammen und sind authentischer Lebensvollzug, behauptet dieser Text über Echtheit. Nun besteht aber kein Zweifel, dass das Bild dieser Echtheit ein erträumtes, ein Fantasiebild ist, also quasi selbst theatralischer Schein. Auch wenn Rousseau immer wieder die Natur als die Gesetzgeberin dieser Verfassung beschwört. Der Text gegen das Theater ist durch und durch theatralisch, wie alle seine vorgetragene Anti-Rhetorik von grandioser und bestechender Rhetorik ist. So ist es klar, dass Authentizität des Textes auf diese Weise weder herstellbar noch darstellbar ist. So ist klar, dass wenn die Echtheit öffentlicher Feste das propagierte Ziel dieses Textes ist, dann muss man diesen Text als performativ gescheitert ansehen. Kommen wir also zu dem zweiten Beispiel, den Rêverie du Promeneur Solitaire. Ein wesentliches Element der Echtheit, Echtheit bei Rousseau, sowohl der Bauern im Jura als auch des anfantasierten und ideell angestrebten Zustands ist so etwas wie Autarkie, Selbstgenügsamkeit. Nun gehört zu Texten, die das proklamieren, die Paradoxie, dass kein Text sich selbst genügt. Jeder Text verweist auf etwas anderes, als er selbst ist. Diese Performance ist ihm selbst unthematisch. Genau dieses Problem möchte Rousseau zum Verschwinden bringen, wenn er seine Schrift als Herzensdiktat ausgibt. Damit aber der Leser sich überhaupt durch einen solchen fingierten Erguss eines Menschen soll interessieren können, muss er sich immer auch, und er tut es unübersehbar exzessiv, einer ausgefeilten Rhetorik bedienen. Dazu reicht der rhetorisch-gestische Verweis auf das Gespenst Herz nicht aus. Textuelle Selbstgenügsamkeit wird dadurch angestrebt, das ist jetzt die These, dass impliziter Autor und impliziter Leser des Textes zur Deckung gebracht werden sollen. Daher die mehrfach begegnete Beteuerung, der Text sei nur für ihn selbst geschrieben. Diese Deckung wird dann auch nur annäherungsweise natürlich in den Reverie erreicht. Ich zitiere die ersten Sätze, vielleicht ist das schon mal zitiert worden hier in der Vorlesungsreihe. Me voici donc, seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Also ich bin ganz allein auf der Erde, habe keinen Bruder, keinen Freund, keinen Nachbarn, keine Gesellschaft außer mir selbst. Die Isolation aber soll vom Leser, wenn er denn versteht, wirklich versteht, in einem emphatischen Sinne, nachvollzogen werden können. Isolation, also seul sur la terre, kann das aber nur sein, wenn Autor und Leser identisch geworden sind und beide keines anderen mehr bedürfen. Der Autor keines Lesers mehr und der Leser keines Autors mehr. Perfekte Selbstgenügsamkeit des Textes. Perfekte Selbstgenügsamkeit ist eigentlich eine Eigenschaft Gottes. Und in der Tat benennt Rousseau in den Reveries die Eigenschaft des selbstgenügsam Glücklichen als Gottgleichheit. À soi-même comme Dieu. Genau auf dieser rein textuellen Referenzebene kann und muss man die Reverie lesen, will man sie philosophisch ernst nehmen. Und das möchte ich wirklich. Und nicht als Symptom eines psychopathologischen Syndroms eines vom Verfolgungswahn geplagten Menschen abtun und verstehen. Nimmt man sie aber philosophisch ernst, dann muss man erstens feststellen, dass es in dieser Hinsicht dann der konsequenteste unter den Rousseauschen Texten ist. Zugleich, dass es sich um ein philosophisches Projekt handelt, das zum Scheitern verurteilt ist. Absolute Transparenz des Textes durch Zusammenfall von implizitem Autor und implizitem Leser. Der Zusammenfall des Autors mit dem Leser wird auch von Rousseau direkt angesprochen, nämlich wenn es in den Dialog heißt, dass im anfantasierten Zauberreich die eingeweihten Seelen sich unmittelbar verständigen. Der kommunikative Text möchte sich aus sich selbst heraus erübrigen und abschaffen. Authentizität heißt dann Vermittlungslosigkeit. Mit anderen Worten, Atextualität. Gott geworden sein wäre dann also verstummen. So nähert sich Rousseau der Mystik an. Auch deren Problem ist ja, einen Text zu erzeugen, der aufzeigt, dass textuelle Vermittlung überwunden werden muss. Aber wenn man hier von Mystik sprechen dürfte, wäre es zuallererst eine Mystik der Selbstanbetung. Anders als die religiöse Mystik ist die Mystik der Selbstanbetung unaufhebbar paradox, weil sie die Figur der Reflexion eben nicht los wird. Anbetender und Angebeteter bleiben in Differenz, ebenso wie der implizite Autor und der implizite Leser in jedem wirklichen Text gespalten bleiben. Und so nichts anderes übrig bleibt, als ein unerfülltes und unerfüllbares Wünschen, dessen Inhalt die Selbstempfindlichkeit einer empfindsamen Seele wäre. Rousseaus Text aber beteuert, dass Reflexion von Übel sei. Der echte Rousseau sei der, dessen Text die unreflektierte Spontaneität darstelle. Oder die Selbstvergessenheit, heißt es auch an anderer Stelle. Der echte Rousseau bleibt eine Illusion. Übrig bleibt der echte Rousseau in Anführungszeichen. Selbst im Dialog Rousseau, Juge de Jean-Jacques, ist nicht der eine im Text Äußeren, der andere im Text Inneren, sondern beide sind im Text. Und dann noch ein dritter, der Franzose. Es geht um die Besetzung eines fiktiven Raums und das geschieht immer nur im kommunikativen Text. Das erzeugt das Paradox, dass das Textuelle selbst, also der Autor, sich spalten muss in den, der redet und den der Redende reden lässt. Seele, wenn man das so nennen darf, also den Inhalt eines Textkorpus, Simmel hat das in seinen Kant-Vorlesungen getan, Seele verstreut sich, was das Problem der Authentizität verschärft hervortreten lässt. Der echte Rousseau begegnet nun seinen Idealen, die noch echter zu sein versprechen. Die Beweislast, die der Text damit auf sich nimmt, ist zu zeigen, dass das auf dasselbe hinausläuft. Das Selbst und sein Anderes, das heißt sein Ideal, müssen füreinander so transparent werden, dass die Differenz keine Rolle mehr spielen kann. Echtheit in Anführungszeichen ist damit die Erzeugung eines Doppelgängers. Als Erzeugung des Doppelgängers mag man gerade auch nun diese Dialog, wo Jean-Jacques und Rousseau auseinandertreten und miteinander reden, lesen. Und in diesem Sinne wird auch der Plagiatsverdacht gegen das Erweckungserlebnis entkräftet. Texte sind immer intertextuell situiert. Und die Herzensspontanität ist immer eine Fiktion. Die ausgelobte Transparenz des Textes mit ihrer Autor-Leser-Konvergenz ist auch das Medium, durch das so manch ein Widerspruch in der Selbstdarstellung Rousseaus als zulässig erscheint. Denn er ist einerseits der Autor, der nicht gerne schreibt, andererseits der stolz erwähnt, wie viele tausend Seiten er in den letzten Jahren geschrieben habe. Er ist einerseits derjenige, der sagt, dass er sich zum Denken zwingen müsse, weil es seiner Natur widerspricht. Andererseits derjenige, der so tief nachgedacht habe wie keiner seiner Zeitgenossen. Einerseits der unter der von seinen Feinden auferlegten Einsamkeit leidet, weil er doch ein solcher Menschenfreund ist. Andererseits derjenige, der nur in dieser Einsamkeit das wahre, echte Glück gefunden hat. Dieses echte Glück kann von den Menschen und ihren Nachstellungen nicht getrübt werden. Die den nicht elend machen, der wörtlich glücklich zu sein zu wollen weiß. Der Autor fingiert den echten Menschen, um den zu zeigen, er zugleich prätendiert. Aber er weiß, dass alle anderen echten Menschen enfants de mes fantaisies sind. Er weiß nicht oder leugnet, dass das auch für ihn selbst gilt. Oder wie Max Frisch es ausgedrückt hat, ich zitiere, man kann alles erzählen, nur nicht sein wirkliches Leben. Jedes Ich, das erzählt, ist eine Rolle. Jede Geschichte, die sich erzählen lässt, ist eine Fiktion. Zitat Ende. Der Autor dieses Textes, des echten Glücks des authentischen Menschen, denkt nicht nur die Art Menschen sich aus, die diese Glücklichen wären, wie die Bauern des Schweizer Jura, sondern auch die Art des Glücks, die sie beglückt. Er schmiedet Projet de Félicité terrestre, also Projekte der irdischen Glückseligkeit. Aber das ist das Problem, das uns auf die Volonté générale vorausweist. Glücklich kann er nur sein, wenn restlos alle Menschen glücklich sind. Diese können aber offensichtlich nur glücklich sein, wenn er selbst im absoluten Elend verkommt. Le plus triste sort que subit jamais un mortel. Also das elendste Schicksal, was je einen Menschen betroffen hat. Also kann auch er nur glücklich sein, wenn er unglücklich ist. Wir alle sind gegen mich, werde ich als die Formel der Volonté générale später benennen. Aber der Autor muss nicht nur die Menschen, die glücklich sein könnten, mitsamt der Art ihres Glücks erfinden, er muss auch den Leser erfinden, der dergleichen lesen mag. Und der Text erfindet nicht nur seinen Leser, er findet auch seinen Autor, den Mythos Rousseau. Weil der Leser auch nur ein Enfant de mes fantaisies ist, kann dieser Leser a limine nur der Autor selbst sein. Nur in der Identität von Autor und Leser hört der Text auf, reflektieren zu müssen und wirken zu wollen. Überflüssig zu betonen, dass dieser Text und jeder Text dieser Aufgabe nicht genügen kann. Also ergeht er sich in Beschwörungen und Anrufungen einer Art von Text, die er nicht sein kann. Statt über die Menschen zu reden, die ihn hassen oder die, die er sich erträumt, redet nun der Autor über, also in den Reverie, über Steine und Blumen, aber er redet und redet. Er selbst möchte nicht mehr Objekt eines Redens sein und doch redet er fortwährend von sich selbst. Der Text wird seine Reflexion nicht los. Er kann nicht das sein oder werden, was zu sein allein diese Form von Echtheit ergäbe, die Unmittelbarkeit des echten Seins. Das Scheitern Rousseau liegt darin begründet, dass er das Unvermittelte im Menschen suchte und Texte darüber schrieb. Erst dort, wo die Unvermitteltheit in den Text selbst verlegt wird, also im Ausgang vom Medium als Mitte, wäre dieses Ziel erreichbar bei L'Autremont und den Surrealisten in der Écriture automatique. Aber das wäre natürlich alles andere als Philosophie. Philosophie, die nichts anderes kann, als auf den Jargon der Eigentlichkeit, wenn Sie entschuldigen, Adorno, Heidegger verkennend es genannt hat, zu verzichten und ihre Medialität und Vermitteltheit bewusst auf sich zu nehmen, statt sich, wie Rousseaus Texte es vergeblich versuchen, von ihr befreien zu wollen. Wir haben drei Entwicklungsstufen des Verhältnisses von Autor zum Leser. Der Brief an D'Alembert ist explizit an eine Einzelperson gerichtet, implizit aber an alle Leser, die denken wie D'Alembert oder in der Gefahr stehen, so zu denken wie er. Propagiert aber werden die fiktiven Nichtleser, jene Bergbauern des Schweizer Jura, jene echten Menschen, die weder D'Alembert noch Rousseau lesen. Die Bekenntnisse sagen gleich zu Anfang, ich zitiere auf Deutsch, ich weiß wohl, dass dem Leser nicht viel daran liegt, das alles zu wissen, aber mir liegt daran, es ihm zu sagen. Zitat Ende. Hier also wird der Leser modelliert als Opfer eines Mitteilungsmutwillens eines Autors. An dieser Stelle des Textes könnte der konsequente Leser sich noch entschließen, nicht weiterzulesen und wie ein Bergbauer darauf verzichten, das zu lesen, was selbst nach Ansicht des Autors für ihn gar nicht von Interesse wäre. Aber der Autor, der das schrieb, schreibt ungeachtet dieser eröffneten Alternative weiter und weiter, weil er nämlich zugleich annehmen darf, dass der Leser sogar auch mit dieser Geste des Hinweises auf dessen Desinteresse bereits in den Text eingefangen worden ist. Und schließlich und drittens fallen in den Reverie Autor und Leser in der Weise zusammen, dass der Autor sagen kann, er schreibe nur für sich selber. Sind also in dem Brief und den Bekenntnissen Autor und Leser noch in einer gewissen Opposition, sei es als ein zu überzeugender oder zu verstrickender Leser, sei er ein Opfer eines Mitteilungswillens, so erscheint diese Opposition in den Reverie aufgehoben. Und deswegen glaube ich, dass es der konsequenteste Text von Rousseau ist. Leser ist nur der Autor oder wer immer so ist wie der Autor, Teil eines allgemeinen Unwillens. Wenn denn sowohl der Brief über das Theater mit seiner Fiktion des echten, das heißt fiktionsfreien Lebens, als auch die Reverie mit ihrem Projekt des Zusammenfalls von Autor und Leser im Text als damit gescheitert gelten können, den Autor als Authentizitätssignal herauszustellen, dann ist die Frage, ob der Text, der die politische Theorie nach Rousseau maßgeblich beeinflusste und bis heute geprägt hat, nicht ein Muster echter Demokratie abgibt. Ich komme damit zum dritten, schwierigsten und vielleicht auch strittigsten Teil meiner Ausführungen. Da ich aber von der Einheit des Werks gesprochen habe, kann ich mich vor dieser Aufgabe nun nicht mehr drücken. Auch der Contrat Social hat seine Echtheitsemphase. Er betont, dass dessen Grundsätze auch aus der Unmittelbarkeit und nicht aus der Reflexion stammten. zwar nicht aus der Unmittelbarkeit des Gefühls, sondern der praktischen Vernunft, das heißt der Unmittelbarkeit der sittlichen Einsicht. Insofern ist die Volonté générale in jedem echten Subjekt qua seiner Subjektivität bereits enthalten und bedarf nur der Freilegung. Erst wenn diese innere Volonté générale äußerlich geworden ist und damit alle Scheinhaftigkeit der real existierenden Gesellschaft durchbrochen haben wird, wäre sie dann auch real allgemein. Pluralität müsste in der Einheit von Rousseau zusammenfallen, jedenfalls was die Grundlagen des politischen Gemeinwesens betrifft. Konsequenz kann nur sein, dass nur eine direkte, totalitaristische Demokratie in Frage kommt, durchherrscht von einer alle verbindenden Moral und absoluten Transparenz. Das überschlage ich jetzt. Rousseaus Volonté générale, die die Identität von Herrschern und Beherrschten anfantasiert, also die Identität anfantasiert, ist von der Volonté de tous oder der bloßen Mehrheitsherrschaft nur in ihrer Negativformel wirklich zu unterscheiden. Das heißt, wenn ich im Sinne der Volonté de tous feststelle, alle sind gegen mich, wie es Rousseau selbst in den ersten Sätzen der Reverie herzzerreißend dramatisiert vorstellt, dann ist das eine empirisch überprüfbare und vermutlich zu falsifizierende Aussage. Erst wenn der generalisierte andere sich in die Aussage selbst einschließt, wir alle sind gegen mich, kann daraus so etwas wie die Volonté générale werden, nämlich dann, wenn alle das sagten. Das heißt, wenn man sich auf Herrschaft in einem Herrschaftsverband einlässt, dann kann die Identität von Herrschern und Beherrschten nur als ein spezifischer Wahn gegeben sein. Das Einheitsdenken, dem Rousseau ja obsessiv folgt, kann die Pluralität nicht ertragen. Es ist von der Obsession heimgesucht, alle Pluralität auf Einheit hin reduzieren zu müssen oder zu sollen. Volonté générale ist entweder dieser sogenannte, von mir sogenannte allgemeine Unwille, durch den wir alle uns als durch uns alle verfolgt wissen dürfen, oder es ist idealerweise das Gegenteil, nämlich die Markierung, die aber keinen mehr markiert. Das heißt, ins Leere läuft. Vor dieser Alternative ist die Echtheitsemphase Rousseaus unentschieden. Beides wäre authentisch, aber nichts außer dieser Alternative. Mit dieser Geste der Echtheit der Volonté générale versucht Rousseau, die Figur des Dritten auszulöschen, die alle Sozialität, würde ich sagen, konstitutiv ausmacht. Er wird zum radikalen Intersubjektivitätstheoretiker. Ich werde gleich darüber noch hinausgehen. Er wird zum Theoretiker der Vermittlungslosigkeit, denn jede Vermittlung ist ein Verrat an Echtheit und Transparenz. Die Echtheit braucht die absolute Transparenz aller für alle nicht mehr zu scheuen oder, wie man heute zu sagen pflegt, ich habe nichts gegen die totale Überwachung, denn ich habe nichts zu verbergen. Die aber etwas verbergen möchten, sind schon genau dadurch als die Verdächtigen erkannt und werden ganz zu Recht intensivst überwacht zu unserer aller Sicherheit vor dem Verborgenen. Hier rundet sich die Einheit des Werks. Die Schauspieler verbergen uns ihr wahres Selbst, aber die Bürgerfeste der Sittlichkeit und die Volonté générale lassen jeden das sein, was er in Wahrheit ist. Das wahrhaft Totalitäre, ja Terroristische dieses Echtheits- und Transparenzzwangs spricht Rousseau beiläufig in seiner Antwort an Borde, der den Diskurs über die Ungleichheit kritisiert hatte, aus. In Rousseaus Idealstaat stehen an der Grenze eines Landes Galgen, die jeden hängen sollen, der versucht, das Land zu verlassen. Und jetzt kommt die Begründung, und es ist immer noch besser für ihn, er sei gehängt, als ein schlechter Mensch. Zitat Ende. Auch für die oben schon erwähnten angesprochenen Feste würde gelten, dass jeder jeden permanent beobachten kann. Jeder sich also permanent beobachtet fühlen muss bzw. darf. Auf diese Weise ist die Durchmoralisierung der Gesellschaft gewährleistet, Garant der Einheit der Macht. Auch hier gilt die Fundierung des Politischen im Herzen der Bürger, weil nur so die Authentizität der Lebensumstände gegeben ist. Die Struktur der Paradoxie, die den Kern der Volonté générale ausmacht, nämlich wir alle sind gegen mich, begegnet auch in einem anderen Zusammenhang im Werk von Rousseau. Als er auf der Petersinsel im Bieler See ist, so sagt er rückschauten in der fünften der Reverie, da wünscht er sich, dass man ihm dieses Asyl vor seinen Verfolgern zum, wie er sagt, fortwährenden Gefängnis bereitet hätte, in dem er lebenslänglich hätte verbringen sollen und nicht wieder hätte entweichen dürfen. Das Gefängnis als Freiheit bzw. die Freiheit als Gefängnis. Wenn alle Welt im Sinne der Volonté générale sich darin einig gewesen wäre, dass er von dort nicht hätte weggehen dürfen, dann wäre auch sein Wille Teil dieses allgemeinen Willens gewesen. Das Wichtigste am Contrat social ist, dass es nicht ein Vertrag ist, den jeder mit allen anderen abschließt, was dann auf eine Vielzahl von vielleicht inhaltlich identischen Verträgen hinausliefe. Vielmehr ist es ein einziger Vertrag von allen mit allen. Jegliche Individualität ist auf dem Altar der Einzigkeit und Allgemeinheit geopfert worden. Und genau dadurch kommt ein gemeinsames Ich mit einem eigenen Leben und einem eigenen Willen zustande. Deswegen kann Rousseau auch sagen, dass der Contrat social eigentlich ein Vertrag sei, den jeder mit sich selbst abschließt. Genau, weil es nicht nur keinen sozialen Dritten mehr gibt, sondern nicht einmal mehr den anderen der Intersubjektivität. So ist die Konstitution des kollektiven Ich identisch mit der Unterwerfung unter das Gesetz der Freiheit. Denn das Gesetz ist die Form, die sich der allgemeine Wille, dessen bloßer Teil der Bürger ist, gegeben hat. So wie im literarischen Projekt Autor und Leser zusammenfallen, so fallen im politischen Projekt Herren und Beherrschte in der Einheit des totalen Willens zusammen. Wer herrscht, muss es nun heißen, ist nicht frei. Frei ist nur, wer beherrscht wird, nämlich vom totalen Ich und seinem Willen. So wird aus der physischen Freiheit zu herrschen die moralische Freiheit, beherrscht zu werden. Jedes vormalige Individuum stellt seine Person und seine Macht gemeinsam mit allen anderen unter die Herrschaft des allgemeinen Willens. Als Derivat des göttlichen Willens im Monotheismus ist dieser allgemeine Wille etwas anderes als die Willenssumme aller, was ein Abbild des Polytheismus wäre. Dieser allgemeine Wille erschafft die politischen Körper als unteilbare und unveräußerbare Teile eines universellen Ganzen. Durch diese Integration in einen einzigen Willen werden alle vollständig gleich. Diese Entäußerung des Einzelwillens muss vollständig sein, so sagt Rousseau, ohne jede Reserve. Nur so wird absolute Gleichheit als Bedingung einer Freiheit unter dem Gesetz möglich. Die so herbeigeführte Freiheit ist also zunächst Freiheit von den anderen und ihren zunächst natürlichen Rechten. L'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être. Die Union ist so perfekt, wie sie nur sein kann. Alle sind gegen mich, aber da auch mein Wille in dem allgemeinen Willen aufgegangen ist, lautet die vollständige Formel, wir alle sind gegen mich. Die Volonté générale versucht, eine allumfassende Gemeinschaft der vom allgemeinen Willen Verfolgten zu etablieren. Dieser Wille ist nämlich kein positiv bestimmter Wille und er befähigt zu nichts und er tut nichts. Er ist nichts als die gemeinsame Betroffenheit aller. Das logische Problem des Contrat social und seiner Volonté générale ist immer, dass der Aussagende sich, das heißt sein Aussagen, in den Gegenstand der Aussage einschließen muss. In den Begriffen der Sozialphilosophie des kommunikativen Textes gesprochen, also der Sozialphilosophie, die ich vertrete, das Selbst muss die Differenz von Selbst und anderem aufzuheben streben. Mit anderen Worten, der kommunikative Text, für den diese Differenz konstitutiv ist, muss versiegen. Und die Funktionspositionen des Textes müssen in unterschiedsloser Identität zusammenfallen. Sprachlose Unio Mystica, auch Unio Erotica und Unio Pratica, wenn man so will. Aber diese sprachlosen Einigkeiten, zu denen letztlich auch der erreichte universelle Konsens aller derer gehört, die sich für vernünftig erklärt haben, sind immer nur temporär, sozial begrenzt und normativ nach außen abgeschlossen zu bringen. Schon für die problematischste aller Parolen der Französischen Revolution, nämlich die Fraternité, blieb unentschieden, ob die Verbrüderung alle echten Franzosen einschließt oder aber alle Menschen. Und diese Unentschiedenheit führte dann zu der geläufigen, tendenziell terroristischen, semantischen Konnotation Fraternité ou la mort. Oder zu Deutsch, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Nur in der Form des allgemeinen Horrors ist daher die Volonté générale denkbar. Wir alle sind gegen mich. Rousseaus Philosophie ist gescheitert, weil sie logisch unhaltbar ist. Die Authentizitätsemphase eines Autors, der immer nur für sich, das heißt für den mit dem Autor identischen Leser, geschrieben hat, ist nur die Paradoxie, nur als Paradoxie ihres Scheiterns glaubhaft. Ich habe, anders als angekündigt, und die Zeit ist ja jetzt auch eigentlich am Ende, nicht über Anarchie gesprochen, anders als angekündigt. Darüber zu sprechen wäre ein anderes und kaum en passant zu behandelndes Thema. Zur Vermeidung von Verwechslung würde Anarchie dann am besten ohne Bindestrich geschrieben, mit Bindestrich geschrieben und gesprochen. Sie wäre zu charakterisieren als die praktische, das heißt im Vollzug, wirkliche Bestreitung von Archie. Das heißt, eines Einheit und Herrschaft garantierenden Ursprungs. Demgegenüber hatte beispielsweise Jean-Luc Nancy gesagt, dass es den, das heißt den einen Ursprung der sozialen Welt nicht gibt, sondern dass mit jedem von uns ein Ursprung einer Welt entspringt, sodass es stets eine Pluralität von Welten und Ursprüngen von Welt gibt. Aber genau das Gegenteil will Rousseau. Absolute Einheit, und die ist, was die menschliche Existenz betrifft, nur unter der Form absoluter Echtheit und schonungsloser Aufrichtigkeit und Transparenz zu haben. Dann zeigt sich, dass es jenseits aller Rollen, ja aller Gesellschaftlichkeit, eine Einheit gibt, deren Modell der Promeneur solitaire abgibt, gegen den sich alle einig sind. Fazit: Ich glaube, dass die Philosophie Rousseaus gescheitert ist. Oder besser gesagt, sie sich als eine Philosophie in ihrem Scheitern zeigt. Das heißt aber überhaupt nicht, dass wir uns nicht mehr mit ihr befassen sollten, sondern im Gegenteil. In ihrem Scheitern zeigt sie uns nachdrücklicher, was Philosophie sein und was sie nicht sein kann. Nachdrücklicher als diejenige Mediokrität, die immer schon alles richtig gemacht hat. Ob aber der Mensch Jean-Jacques Rousseau, auf den doch der Text unablässig zeigen möchte, letzten Endes glücklich oder unglücklich oder glücklich, weil unglücklich gewesen ist, wissen wir nicht. Und diese Frage liegt auch außerhalb des philosophischen Interesses. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank. Mit einem kleinen Ausblick zumindest auf eine Option, Philosophie als anarchisches Projekt und zugleich Anti-Echtheits- und in gewisser Weise Anti-Autorschaftsprojekt nochmal neu anzuschaffen oder jedenfalls wäre über Autorschaft nochmal neu zu handeln. Es gibt bestimmt Fragen.
Vielen Dank für die Vorbereitung. Das war sehr, also mein Gott, das ist ein bisschen komisch. Und zwar habe ich mich gefragt, irgendwie war ja so ein bisschen der Punkt, dass die Authentizität irgendwie so ein Kernbegriff ja doch im Vortrag ist. Nämlich die Frage, inwiefern Jean-Jacques Rousseau irgendwie Authentizität vorgibt und sie doch nicht gleich einhält. Jetzt frage ich mich aber so ein bisschen, inwiefern kann man denn überhaupt in einem Text oder in diesem ganzen Kontext von Authentizität sprechen. Also stelle ich mir irgendwie schwer vor, beziehungsweise vielleicht können Sie nochmal den Authentizitätsbegriff irgendwie für sich nochmal erklären, wie Sie den verwandt haben und Vielleicht dazu
noch. Ja, ich habe vom Echt oft gesprochen, weil dieses Wort so schwierig ist mit der Authentizität. Aber eigentlich ist es genau das, was ich eher meine. Aber das beiseite. Die Texte von Rousseau erheben den Anspruch der Authentizität. Das heißt, dass sie Ausdruck eines Menschen sein könnten, oder dass der Verweis auf den Text, auf den Menschen einer ist, der nicht gefälscht sein kann, weil er eben aus der Echtheit einer Seele kommt. Das meine ich mit dem Authentizitätsanspruch des Textes. Die Frage, die vielleicht bei Ihnen anklang, will ich überhaupt nicht beantworten, nämlich können Texte als solche authentisch sein? Ich habe ja immer nur hinterfragt den Anspruch des Rousseauschen Textes, das leisten zu können, und habe gesagt, der kann das nicht leisten. Aber die Frage ist, ob in diesem Sinne der absoluten Transparenz der Echtheit Texte überhaupt in der Weise authentisch sein können oder nicht vielmehr alle Texte, ich habe den Frisch ja zitiert, aber ich würde sagen, alle Texte oder jedenfalls alle Texte in der Philosophie Vermittlung haben müssen. Und die durch, also in der Neuzeit jedenfalls, ist das Modell dieser Vermittlung immer die Reflexion gewesen.
Ja, vielen Dank auch nochmal für Ihren wunderbaren Vortrag. Es wird hier in der Runde mit Blick auf die letzten Diskussionen niemanden überraschen, wenn ich sage, dass ich Ihnen an wesentlichen Punkten gerne zustimme. Die Frage ist, ob man sozusagen in der Draufsicht bezüglich der Echtheits- und Authentizitätsfrage noch einen Schritt weitergehen kann. Es gibt ja diesen abgedroschenen Witz, nachdem jemand auf die Frage, ob er schizophren sei, mit Entrüstung antwortet, ich nicht und ich auch nicht. Jenseits dieser Plattheit signalisiert er die Antwort irgendetwas. Nämlich, dass derjenige, der so antwortet, so etwas wie nicht schizophren sein, sonst wäre es für ihn kein Anlass der Entrüstung, irgendwie als ideal erachtet.
Ja.
Und wenn wir diese Innenwidersprüchlichkeit, die Sie ja unüberbietbar deutlich gemacht haben bei Foucault, jetzt sozusagen nicht deuten als Ausdruck ja, einer Heuchelei, die unter dem Anschein von Authentizität eben gerade diese performativ verletzt und verletzen muss, sondern vielleicht als Ausdruck eines Denkens, das vergeblich, und das ist das Lehrreiche daran, dem Ideal nachtrauert. Dann bekommt das Ganze vielleicht noch eine zusätzliche Konnotation, die man ernst nehmen kann. Und mit Blick auf welche man dann fragen kann, welche Rolle spielen denn solche Ideale? Ja. Das hat dann natürlich auch Konsequenzen für sozialphilosophische oder politiktheoretische Überlegungen, Stichwort regulative Ideen und so weiter und so weiter. Also man müsste nicht sozusagen in dem Horizont der europäischen Generalkritik bleiben, wie sie ja Danton bei Büchner eben auch so schön knackig und pointiert von sich gibt, sondern man könnte in gewisser Hinsicht versuchen, aus der Not eine Tugend zu machen, die nicht nur darauf hinweist, wie echtes Philosophieren aussehen müsste, da stimme ich Ihnen vollständig zu, aber die sozusagen den Schmerz, der er hier doch sich unüberbietbar artikuliert, vielleicht noch eine Spur ernster nimmt, so ja, wie den Schmerz des Schizophrenen, der bewusst seine Schizophrenie ableugnet.
Ja, ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das hätte aber meinen Vortrag noch komplizierter gemacht. Ich denke schon, dass man das so weiterverfolgen kann. Und vor allen Dingen, wenn man sich fragen würde, naja, was bringt es uns denn, also diese letzte Frage, nicht, die Philosophie in ihrem Scheitern zu zeigen, was bringt es uns denn, dieses Scheitern zu beobachten und was wäre denn sozusagen daraus lernen, was könnte daraus gelernt werden? Und dann könnte man natürlich auch Bezugnahmen auf Rousseau, etwa bei Derrida oder Lévi-Strauss vor allen Dingen, eingehen, die ja versuchen noch das Beste daraus zu machen. Und genau mit dieser Doppelheit, die Sie erwähnt haben, eine Doppelheit im Text, zu arbeiten. Also ich kann Ihnen nicht widersprechen, sondern ich sage, das ist eine mögliche Verlängerung, wie das weitergehen könnte.
Also zum Beispiel Kants Rede vom Reich der Zwecke und so weiter. Das sind ja alles Konsequenzen, die reflektieren auf diese Abrufung.
Ja.
Ja, ich möchte auch gerne auf eine Figur vorkommen, die, soweit ich es kenne, im Werk von Rousseau nur am Rande vorkommt, die aber doch zu dem thematischen Zentrum ihres Vortrags, glaube ich, dazugehört. Das ist die Figur, die im 18. Jahrhundert mit der Grazie bzw. der Anmut bei einer ganzen Reihe von Autoren thematisiert worden ist. Die findet sich sehr häufig im Kontext von Erziehungsschriften. John Locke hat etwa gegenüber die Erziehung diese Figur aufgerufen, dann später Rousseau im Emil, aber auch Schiller im Kontext von Fragen der Möglichkeit der Erziehung in Anmut über Anmut und Würde. Wenn man sich diese Figur betrachtet, dann geht es in ihr um eine Art doch paradoxe Versöhnung zwischen Unmittelbarkeit und Reflexion. Insofern nämlich die Grazie eine Figur sein soll, die nicht von der Natur einfach so schon vorliegt und perfekt gegeben ist, sondern die durch Erziehung gewonnen werden soll, aber dann zugleich über diese Verwicklung zu einer Unmittelbarkeit führen können soll.
Ja.
Das ist sozusagen die Schwierigkeit, die sich diese Autoren immer wieder stellen, wie beispielsweise Schiller in Über Anmut und Würde sich fragt, wie kann der Grazie überhaupt sinnvollerweise gelernt werden, wenn sie doch eine Unmittelbarkeit sein soll, die aber gleichzeitig eben vermittelt werden soll. Ja. Das macht er dann nicht am Beispiel des Schauspiels, sondern dort im Bereich des Tanzes.
Ja.
Diese Figur der Grazie steht gleichzeitig noch in einem Kontext von Ästhetik und vor allem aber Moral. Also es soll bei Schiller ganz ausdrücklich die schöne Seele sein, die dabei kommt. Da kommen wir ein Stück weit auch nochmal auf diese Frage nach dem Ideal zurück, die bei der Grazie-Figur vielleicht ein Stück weit prononcierter angespielt wird. Ich stehe da noch so ein bisschen rätselhaft dem gegenüber, wie man das bei Rousseau einordnen kann, weil es eine Figur ist, die eigentlich sehr zentral als eine Möglichkeit aufleuchten würde, das zu versuchen. Ob das jetzt logisch gelingt, mit dieser Grazie-Figur dann sinnvoll zu arbeiten, ist nochmal eine weitere Frage.
Oder ob er nicht sagen würde, das ist doch Schein.
Ganz genau.
Mir ist das jetzt entfallen, aber da ist vor nicht allzu langer Zeit ein Buch einer Dame über genau Anmut und
Grazie
erschienen. Und daraus habe ich auch viel gelernt, aber nicht so, dass ich es hier irgendwie unterbringen konnte. Wie heißt die da?
Dorothee, wie fällt der Nachname?
Auch nicht, okay, dann sind wir uns einig.
Gut.
Ja, also vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Das inspiriert natürlich zu viel und ich möchte einen Punkt rausgreifen. Es gibt einen Klassiker des Science-Fiction-Genres, Blade Runner von Ridley Scott. Der beginnt mit einer Szene, wo herausgefunden werden soll, ob jemand ein echter Mensch ist oder ein Cyborg. Und dieser Test, den der sich unterziehen muss, zielt ausschließlich darauf, emotionale Reaktionen hervorzurufen. Meistens Mitleid mit irgendeinem Tier, einer Schildkröte, die auf dem Rücken liegt oder sowas. Und man kann sich ja fragen, ist das selbstverständlich? Also ist das das Kennzeichen des Menschen, woran man erkennen kann, ist der eine Maschine oder nicht, dass nur aus welchen Gefühlsausdrücken ständig produziert werden sollen. Ja? Und ich glaube, so ein Grund, weswegen man sich auch mit Rousseau beschäftigen kann, ist solche Selbstverständlichkeiten, die, glaube ich, viele teilen würden, in der Hinsicht sind wir mit Rousseau. Ja? Und dieses, das Gefühl ist es, was spezifisch menschliche ausmacht. Ich glaube, was man bei Rousseau auch studieren kann, ist das Scheitern eines Denkens, das jemand erst dann Ruhe gibt, wenn es beim Gefühl gelandet ist, ja, als letzter Instanz. Und vor diesem Hintergrund finde ich es dann ganz interessant, dass Sie in Ihrem Vortrag eine kleine Insel ausgespart haben und gesagt haben, im Kontrast sozial geht es nicht ums Gefühl. Nicht die Unmittelbarkeit des Gefühls, sondern des praktischen Wissens. Ich würde behaupten, auch da würde Rousseau sagen, das muss auf ein Gefühl zurückführbar sein, aufs Herz, aufs Gewissen, was auch immer.
Naja, das ist eine Formulierung, die ich aus Rousseau bezogen habe. Dass es nicht das Gefühl ist, sondern der moralische Sinn. Und das
aber der moralische Sinn, also was ist das? Es ist in unser Herzen geschrieben. Ja, und wenn man das in irgendeiner anderen Schrift außer dem Kontrast des Herbert Rousseau weiterverfolgt, landet man da immer bei Urteilen, die Gefühlsurteile sind zum Beispiel, wie er das nennt. Also ich würde fast sagen, er geht selbst da noch so weit, sozusagen selbst dieses praktische Wissen ist eins, was in Gefühlen begründet sein muss, wenn es mir nicht verdächtig sein soll.
Da müssten wir den Text mal heranziehen. Ich glaube, dass Sie in der Sache Unrecht haben, weil es deren regelrechte Opposition aufbaut. Ja. Gleich, ich glaube, ziemlich zu Beginn des Contrat Social.
Okay. Meine eigentliche Inspiration war, also wenn Sie eine Parteigängerin suchen, die ganz schlecht mit Rousseaus Frauenbild zusammenfasst, ist das Hannah Arendt, ihre Rousseau-Lektüre über die Revolution, die genau diese Selbstfeindschaft, die Sie so hervorgekehrt haben, auch ganz deutlich sagt.
Ja.
Und Arendt dreht im Grunde ihr Argument auch noch ein weiter. Sie sagt ja, gut, was finden wir bei Robespierre wieder? Genau diese Einheitsterror, die sie bei Rousseau und so weiter und so fort. Aber die sagt, naja, und das Mitgefühl mit den Armen. Also die rechnet sogar noch dieses sich berufende Revolutionäre auf das Gefühl, auf das Mitgefühl mit den Elenden und so weiter zu dieser totalitären Figur dazu. Würde selbst da.
Das könnte man auch in den Rousseauschen Texten finden. Es gibt da durchaus so Stellen, und es gibt auch die Selbstentlarvung, wo er sich selbst bespiegelt und sagt, das habe ich aus Mitleid getan, aber was ist das für ein Mitleid? Also wo er dieses die Zuwendung auf den Mitmenschen selbst noch einmal als eine Art von Eitelkeit sich zurechnen muss und sich selbst kritisiert oder entlarvt, nicht? Aber ich wollte ja ein bisschen, ist Ihre Frage quer zu dem, was die Intention eigentlich meines Vortrags war, nämlich diese anthropologische Frage ganz draußen zu lassen. Nicht? Um die Anthropologie ging es mir gar nicht, sondern können Texte das leisten, was die Rousseauschen Texte zu leisten versprechen? Und da ist meine Antwort, nein, das können sie nicht. Dass Menschen Gefühle haben und dergleichen Dinge, das will ich überhaupt nicht, da trete ich in keinen Streit mit ihnen ein. Aber in Texten kommen Gefühlsfiktionen vor und nicht die Gefühle. Das ist meine These.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe zwei kleine Fragen. Ich fürchte, dass ich dadurch mal wieder ein bisschen der Papagei von Herrn Büch bin. Vielleicht darf ich mal so zu beraten müssen. In der Auszeit. Vielleicht aber auch nicht ganz. Ich bin wirklich vollkommen überzeugt und angetan von ihrer Ablehnung dieser Unmittelbarkeitsfiktion, die bei Rousseau ja tatsächlich das ganze Projekt umtreibt. Und habe mich aber gefragt, Sie mitgehen würden, wenn man gewissermaßen die Lehre aus dem Scheitern eines solchen Projekts, und das wäre so ja sozusagen typisch für eine ganze Reihe von solchen Projekten, als eine weitere Lehre vielleicht ziehen könnte, dass diese Authentizität, die Authentizität der Texte, als auch die Authentizität der sozusagen erzählten Personen, nicht einfach bloß eine Fiktion ist, sondern eine notwendige Fiktion. Nämlich gewissermaßen der Anspruch auf Authentizität bezogen auf solche Texte, die ja nun irgendwie einen im weitesten Sinne philosophischen Anspruch haben, die Fiktion eines Geltungsanspruchs und gewissermaßen die Echtheit dieser Texte und die Echtheit des in diesen Texten Erzählten in einer gewissen Weise tatsächlich zumindest am Anfang vorausgesetzt werden muss, um einen Begriff davon zu haben, was die Wirklichkeit dieses Geltungsanspruchs sein soll. Also nur unter der Fiktion, dass da Echtheit ist, kann dieser Text einen Anspruch erheben, dem ich mich ausgesetzt fühle. Nun würde ich auch sagen, dass Rousseau gewissermaßen daran scheitert, wenn ich es richtig verstehe, daran scheitert, dass er sozusagen die literarische Form, in der er diese Echtheit inszenieren will, die selber nicht mehr durchschaut, beziehungsweise auch das selber einfällt. Aber Sie sagen, er redet und redet und redet. Das ist auf der einen Seite genau Ausweis des Scheiterns, und auf der anderen Seite ist es performativ genau die Art und Weise, in der dieser Anspruch möglich ist. Solange er redet, ist der Anspruch sozusagen da. Solange kann der Leser sich dem Anspruch nicht entziehen. Das haben Sie ja vorgeführt.
Ja, ja, ganz genau.
Wenn da sozusagen was dran wäre, Rousseau am Ende scheitert, aber uns zumindest zu sehen gibt, wo das Problem liegt, nämlich daran, dass die Authentizität auf der einen Seite ein Unding ist und auf der anderen Seite sozusagen ein notwendiges Unding, wenn sowas wie Geltungsansprüche nicht einfach nur formalistisch begriffen werden sollen, sondern irgendwie was zu tun haben mit der Kommunikationssituation zwischen, Sie haben gesagt, Leser und Text im weitesten Sinne. Das Zweite, das war für die Transformation und den Übertrag dieser Frage auf die Contrat Social-Diskussion. wo natürlich dieser ungeheure Identitätsanspruch dann auch so, der terroristische Identitätsanspruch, der da eine Rolle spielt, hochgradig problematisch ist. Und auf der anderen Seite für so etwas wie eine Idee demokratischer Vergesellschaftung nichtsdestotrotz notwendig ist, wenn man sozusagen Gesellschaft nicht einfach nur im Kontrast zur Gemeinschaft sieht, sondern als eine bestimmte Form der Vergemeinschaft. Ja. Und Rousseau sozusagen in diese Diskussion eintritt und diese Diskussion, könnte man sagen, eröffnet, als einer, der auf eine gewisse Weise ein geradezu paranoidischer oder paranoider Antiskeptizist ist. Der Gedanke, dass ein solcher Geltungsanspruch irgendwie relativiert werden könnte, und zwar Geltungsanspruch sowohl auf der Ebene der Selbsterkenntnis, ein Selbstverhältnis, das praktisch, als auch ein Geltungsanspruch bei der Rechtfertigung und Begründung sozialer Verhältnisse. Das ist ein Gedanke, der ihn ungeheuer Angst macht. Und damit sieht er doch tatsächlich ein Problem.
Ja, also es war sehr komplex, was Sie gesagt haben. Der Leser und der Autor, von dem ich gesprochen habe, waren der implizite, ich habe das immer wieder auch betont, es ging nicht um die Menschen. Denn wer ist der Leser, also als Mensch, der Zeitgenosse, der 19. Jahrhundert, sind wir das und so weiter. Sondern es ist der vom Text selbst konstruierte Leser. Wer soll das lesen? Und der Zusammenfall von Autor und Leser, der besteht darin, ich soll es lesen. Oder jeder, der so ist wie ich oder in Identität mit mir ist. Ne? Also insofern, auch da ist das, ich habe ja gerade meine Sozialphilosophie, hast du nicht erwähnt. Ich hätte das gehofft, dass du das, was? dass du Propaganda dafür hättest gemacht. Die hat den Untertitel postanthropologisch, weil ich diese Frage des Ausgehens vom Menschen für eine Irreführung halte. Und wir von dem, was die Menschen verbindet, wir dürfen weiter von Menschen reden, aber der Ausgang, also den Menschen als die Fundierungsfigur zu nehmen, das halte ich für problematisch. Und von den Texten auszugehen, halte ich für die angemessene Weise, damit umzugehen. Natürlich, das werden Geltungsansprüche von Menschen erhoben. Und Sie hatten ja so ein bisschen suggeriert, naja, es muss ja doch einen Menschen geben, der den Geltungsanspruch erhebt. Es ist ja nicht so, dass die sich selbst erheben. Oder das
wollte ich gar nicht hinaus.
Nein, dann habe ich Sie missverstanden.
Anti-anthropologischer Affekt, gehe ich vollkommen d'accord. Der Geltungsanspruch, ich würde vermutlich sagen, der Geltungsanspruch wird vom Text erhoben. In jedem philosophischen Text.
Wird im Text. Erhoben, ja.
In jedem philosophischen Text beispielsweise hat man doch genau eine solche Identitätsfiktion. Also wenn ich Kant lese und Hegel lese, dass da vorgeführt wird, das Denken des Denkens, und begriffen ist das genau dann, wenn ich das Denken des Denkens mitdenke, dann habe ich genau diese Fiktion. Wenn das charakterisierend wäre für die Art und Weise, wie Geltungsansprüche überhaupt erhoben werden können, wenn es zu Begriff von Geltungsansprüchen geht,
ja.
Dann hat er uns so ein Problem gesehen. Und dass er sich daran sozusagen eine blutige Nase holt, wäre dann nicht nur lehrreich bezogen auf diese Unmittelbarkeitsfiktion, sondern es wäre lehrreich genau deswegen, weil es so dagegen nicht nur sozusagen dichtet, sondern weil es ein Exempel ist für die Art und Weise, für ein Problem ist, mit dem Philosophie eigentlich immer konfrontiert wird.
Ja und nein. Also die Geltungsansprüche, ich würde sagen, sie entstehen im Text, im textuellen Zusammenhang. Nicht vom Text, sondern im Text. Und das ist es, was wir untersuchen müssen. Kant oder andere Philosophen jetzt an dieser Stelle anzuführen, halte ich für irreführend, weil Kant dieses Ich denke eben nicht der Mensch ist, der da denkt, sondern es geht um die Strukturen, die Kant erläutern will. Was ist in Erkenntnis vorausgesetzt? Welche Struktur ist darin vorausgesetzt? Nicht, was denkt der Mensch? Die Menschen so oder so sind ihm gleichgültig, sondern es geht darum, was ein vernünftiges Wesen, und das könnten auch fiktiv andere als Menschen sein, was macht deren Denken aus? Was ist die Struktur der Vernunft? Und Rousseau ist eben einer, der vom Menschen her denkt und nicht von den Strukturen der Vernunft oder von den Strukturen des Gefühls, wenn man das vielleicht auch so isolieren könnte. Ich weiß es nicht, ich arbeite ja nicht anthropologisch. Aber da würde ich eben warnen, nicht? Also hier zu sagen, das ist der Mensch. Genauso wie man bei Heidegger nicht sagen kann, Dasein, das ist der Mensch. Das ist es nicht, sondern es ist keine Anthropologie, sondern es ist eine Ontologie, die Heidegger geschrieben hat. Und das muss man auseinanderhalten können. Also, ich weiß nicht, das ist teilweise Zustimmung, aber teilweise auch Begrenzung der Zustimmung. Ne?
Ja, ich hätte noch eine Frage in Bezug auf das Verhältnis eigentlich von Rousseau und Nietzsche. Da, als ich zum ersten Mal die Preisschrift gelesen habe, ist irgendwie so eine gewisse Parallele zu Nietzsche mal aufgefallen. Und ich weiß gar nicht, ob das so tatsächlich herauszulesen ist. Ich gar nicht so die unklare Ablehnung von Kultur oder in dem Sinne auch, ich würde sagen, von der Vermittlung, wenn man sich in diesen Unmittelbarkeitskontext stellt, dass da gar nicht unbedingt die Vermittlung an sich abgelehnt wird oder was in diese Richtung läuft, sondern nur eine bestimmte Form davon. Also dazu zumal Ihr Vortrag mir auch mal ein bisschen mehr Input in diese Lesrichtung gegeben, wenn da vom Fest und vom Schauspiel gesprochen oder was gegenübergestellt wird, was ja in gewissen Hinsicht man jetzt vergleichen könnte mit dem apollinischen und dionysischen bei Nietzsche. Und da ist ja auch das, oder dann eigentlich diese Form der Tragödie wiederum als die Kombination, dass da wieder als eine wahre Form der Kultur gesagt wird, die eine gewisse Unmittelbarkeit trifft und diese unmittelbar zur Darstellung bringt. Also gar nicht diese, wissen Sie, vielleicht nicht so eine radikale Unmittelbarkeit, sondern eine wahre, vermittelte Unmittelbarkeit, oder wie im Sinne gefasst, also eine unterschiedliche Form von Kultur, die da jeweils gesagt wird. Ob das tatsächlich so in so eine Richtung vielleicht auch bei Rousseau geht, ob man das so denken kann, und auch gleichzeitig damit eigentlich Rousseau durchaus schon so einen, ja, eine Vorläuferfigur auch für solche lebensphilosophischen Positionen ist.
Das ist eine schwierige Frage. Ich fühle mich ein Stück weit überfordert, darauf jetzt zu extemporieren, zu antworten. Aber Ihr Begriff der vermittelten Unmittelbarkeit, den ich ja auch bei Ihnen oder beziehungsweise Ihrem Hegel finde, das ist ein wesentlicher Begriff. Da kann man natürlich sagen, dass wenn Unmittelbarkeit in dieser Form präsentiert ist, also nicht der Glaube, dass wir aus dem Paradies stammen, sondern dass wir permanent mit der Fantasie des Paradieses herumlaufen, dann würde ich sagen, ja okay, d'accord. Diese Form der Unmittelbarkeit, also der vermittelten Unmittelbarkeit, das ist das, was Texte in der Tat leisten und leisten können.
Herr Kamm.
Ja, vielen Dank. Ich habe das sehr genossen. Aber je länger ich zugehört habe, wurde mir doch auch unbehagt.
Das kann ich mir vorstellen.
Weil sozusagen gerade auch Ihre Kritikemphase, ja, mit der Sie die Scheinhaftigkeit der Selbstdarstellung Rousseaus präsentieren, man würde sagen, da kam in Ihrer Kritik die, eine Ernsthaftigkeit einer ethischen Lektüre zutage, die dann, ja, wie soll ich sagen, ja, so etwas sozusagen, ja, so eine Art Purismus, eine Ernsthaftigkeit, eine, also da kam eine Ethik zum Tragen, die mich dann in dieser Stärke überrascht hat. Ja, weil diese Kritik, wie Sie so üben, das ist ja, konnte die Ethik ja mit Händen greifen, aus der heraus Sie diese Scheinhaftigkeit formulieren. Und da ist mir dann Herr Müller wieder eingefallen, nicht? Vielleicht ist diese Echtheit oder die Authentizität, vielleicht doch, wie es da hieß, ein notwendiges Unding. Ja, und man kann sozusagen die ethische Kritik und die ethische Lektüre dieser Scheinhaftigkeit eigentlich nur daraus verstehen, dass es ein notwendiges Unding ist. Also ich weiß nicht, dass das schön
ist. Ich werde darüber nachdenken.
Es könnte ein Problem liegen, dass vor allem sozusagen diese ethische Emphase ihres Vortrags.
Also ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was Sie mit Ethik meinen. sofern es sich um eine Handlungsethik von handelnden Subjekten...
Nein, so die Ernsthaftigkeit, mit der Sie das tun,
okay.
den Rousseau überhaupt ernst nehmen, um ihn sozusagen zu kritisieren. Das ist doch...
Ja. Critchley hat darüber geschrieben, er sagt, das ist eine Philosophie ohne Humor. Und die Sie fordern jetzt darauf...
Genau, Sie hätten vielleicht mit Humor lesen müssen.
Und ja.
Also nur so.
Ja, ja, das ist eine nette Anregung. Ich weiß jetzt darauf nichts direkt zu sagen, weil also mich bei Ethik ertappt zu fühlen, heißt natürlich... Was?
Höchststrafe.
Nein, wirft die Frage auf, was ist Ethik, nicht? Also, und ertappt fühlen würde ich mich, wenn Sie mir unterstellen könnten, es ist eine handlungstheoretische Ethik. Also, es geht um Handlungssubjekte, die das Richtige oder Falsche tun und so weiter. Das kann es nicht sein. Wenn Ethik, dann muss es sich um eine Ethik ethischer Verhältnisse handeln. Und wenn in der Weise, wie ich die Textualität alleine und nicht die Menschen in den Mittelpunkt meiner Überlegungen gestellt habe, dann könnte man in der Tat von einer Ethik der Verhältnisse sprechen, ob die Verhältnisse in richtiger Weise, sodass ein Leben geführt werden kann oder dass Texte möglich sind, dass Kommunikation möglich ist, dann meine ich in der Tat, dass eine solche Form von Ethik, der kann ich mich nicht ganz entziehen. Das muss man wohl leisten können. Aber das beruht eben nicht auf der Zuschreibung auf Handlungssubjekte. Also eine Ethik, die eher den Begriff des Ethos als einer individuellen Moral als Hintergrund hat.
Ich sehe schon erste Bewegungen, Mäntel anziehen und so weiter. Trotzdem würde ich sehr gerne auch noch selbst eine Frage stellen. Und dann würde ich diese Allmacht der Sitzungsleitung nutzen, um dann zu schließen. Ich bin geneigt, in deinen Überlegungen aufzugreifen und zu fragen, ob es denkbar wäre, eine kleine Modifikation anzubringen, die eigentlich nicht auf die Kritik hinausläuft, sondern eher darauf hinausläuft, das nochmal in ein anderes Licht zu tauchen. Also genau mittels deiner Diagnostik. Könnte es sein, dass das, was du den Ausgang vom Menschen nennst und was Rousseau ja auch explizit sehr stark betont, also wo er herkommt, sozusagen diese Art von Inszenierungsstrategie vielleicht auch sozusagen Teil der Prätention ist. Und möglicherweise, wenn man jetzt deine Analyse, wie das funktioniert, mit dem impliziten Leser und dem impliziten Autor und so weiter, wenn man das auch bezogen auf den Menschen scharf stellt, dass wie die Texte funktionieren, genau umgekehrt ist, da drückt sich gar keiner aus, sondern da wird etwas produziert. Der Mensch kommt raus. Der war nicht sozusagen da, oder der prätendierte Ausgangspunkt beim Menschen ist eigentlich das, was produziert wird. Und vielleicht wäre das die Erfindung dieses Texttyps. Also ein Produktionsformat für den Menschen. Insofern wäre es eine etwas andere Pointe, als sozusagen das immer wiederkehrende Problematisieren einer bestimmten Paradoxie, in der sich Texte bewegen, wenn sie denn sowas ähnliches wie Autorschaft zugeben müssen oder dergleichen. Auch darum geht es nicht. Sondern es wird etwas produziert, und zwar auch durch einen Kunstgriff, der uns vor die Frage stellt, kann man das einfach nur mit dem Stichwort Rhetorik abtun? Oder ist das sozusagen postrhetorisch? Also ist das ein Typ von Produktivität, der zum Beispiel auf Texte angewiesen ist und nicht, also geschriebene Texte, und irgendwie anders funktioniert, als was man so klassisch in der Linie der Rhetorik an Formaten kennt, mit denen Worte Menschen, also Hörer bewegen können. Das sind Texte, die nicht Menschen bewegen, sondern die Menschen produzieren. Also das wäre so eine Vermutung auf der Ebene sozusagen dieser Infrastruktur, wie das funktioniert, die du vorgestellt hast. Und das würde ja historisch auch funktionieren, wenn wir sagen, das ist so ein Schwellenwert. Dieser Typtext, der macht dann auch Texte möglich, die politisch Akteure produzieren, die es vorher nicht gab.
Ja, ja. Das ist sicher ein Aspekt, den man ernst nehmen könnte, und ist ja auch irgendwie durch Foucault inspiriert, wenn ich das mal so vermuten darf, dass der Mensch nicht eine Selbstverständlichkeit ist, von der wir ausgehen, sondern dass er ein Erzeugnis ist, das wir unter anderem eben durch textuelle Arbeit erzeugen. Ja, das brauche ich gar nicht abzustreiten. Ich glaube, was mein Vortrag ja weitgehend nicht gemacht hat, aber auch wenn wir das zum Buch ausarbeiten würde, was ich nicht tun werde, ich versprochen. Wenn man das täte, dann müsste man ja irgendwann auch mal auf die inhaltliche Ebene zu sprechen kommen. Was sagen diese Texte eigentlich und was projizieren diese Texte eigentlich, indem sie permanent reden? Aber diese einfache Verweisung des Textes auf den Menschen, der spricht in dem Text, die habe ich eben zu destruieren versucht. Nicht? Schließt ja nicht aus, dass man irgendwann auch diese Frage, das kommt Ihnen jetzt auch wieder etwas näher, Herr Müller, dass man irgendwann diese Frage nach den Inhalten stellen muss. Mit welchen Inhalten wird eigentlich in dieser Form operiert? Aber das habe ich ja bewusst, sozusagen, ich habe da eine Epoche vollzogen, damit nicht von vornherein über die Inhalte geredet wird und dann sagt, ja, und über die Inhalte, das ist klar, und darüber reden jetzt die Texte. Genau das wollte ich umkehren und sagen, was sagen die Texte? Und dann ist natürlich diese Perspektive, die du angestoßen hast jetzt, eine der möglichen Fortsetzungen, oder nicht nur möglichen, sondern vielleicht, wenn jedenfalls mal jemand ein Buch schreiben will, dann mit behandelt werden muss.
Wir bedanken uns. Den Titel der postanthropologischen Sozialphilosophie, die tatsächlich 2012, also im just vergangenen Jahr, erschienen ist. Das Buch heißt Das Soziale als kommunikativer Text und man darf es, falls derjenige, den man fragen muss, wenn man den Autor dieses Buches adressieren will, dem zustimmt, dass man also eine Art Summe oder eine Zwischensumme des praktischen Werks bezeichnet.
Ja, dazwischen, also bei meinem Alter ist das sehr euphemistisch gesprochen. Ich bedanke mich auch für die Diskussion, hat mir was gegeben.